Lange war es still um den Ort Topf und Söhne. Es gab einen Ratsbeschluss, in dass am Erinnerungsort Topf und Söhne ein Erinnerungsort entstehen wird. Und dann liefen die Bauarbeiten und wir haben lange nichts gehört. Und jetzt gibt es Neuigkeiten. Es ist ein Film aufgetaucht über die Firma Topf und Söhne. Es gibt eine neue Internetseite und es tut sich auch am Ort was. Am Erinnerungsort Topf und Söhne, eine Frau, die seit Oktober das sogar hauptamtlich betreut und bei der Stadt angestellt ist. Sie ist Historikerin und Projektleiterin für den Erinnerungsort Topf und Söhne, Frau Dr. Annegret Schüle, und die ist jetzt zu Gast im Studio. Schönen guten Tag, Frau Schüle.
Hallo.
Ist das Ihr Traumjob sozusagen, das, was Sie sozusagen, mit dem Sie sich beschäftigt haben, jetzt hauptamtlich zu machen für die Stadt und für einen Erinnerungsort und sozusagen historisch arbeiten zu können, zu organisieren zu können? Ist das eine schöne Aufgabe?
Ja, also hauptamtlich beschäftige ich mich mit Topf und Söhne ja seit 2002. Ich habe die Forschungsarbeit gemacht, ich habe die Ausstellung Buchenwald gemacht, aber ich war in Buchenwald angestellt und auch schon dann jetzt seit über 4 Jahren von der Stadt finanziert und bin jetzt aber sozusagen wirklich zur Stadt gewechselt. Von daher ist das nichts Neues.
Dass also ich für Sie ändert sich das nicht, aber von der Stadtseite natürlich ein Bekenntnis für den Ort und dass Sie sich auch sozusagen finanziell auch engagieren.
Genau, also für mich ist es natürlich eine schöne Sache, dass aus meiner Forschungsarbeit, die ich am Anfang sozusagen alleine angefangen habe, dann erst die Ausstellung geworden ist, die ja dann jetzt sozusagen durch Europa wandert, gerade auf dem Weg nach Oslo ist, und dass jetzt auch im historischen Ort etwas entsteht, in Stein und sozusagen auf Dauer. Das ist schon eine sehr schöne Sache. Es ist eine Herausforderung auch. Es ist auch eine große Verantwortung, finde ich. Aber es ist natürlich auch eine erfüllende Aufgabe.
Eine erfüllende Aufgabe. Der Weg dahin war ja sehr steinig, zumindest für die, die das schon immer wollten, als irgendwann mal klar war, aha, das ist dieser Ort und da müsste was passieren, diese Industriebrache steht leer. Da gab es eine Besetzung, junge Leute, die sich politisch engagiert haben. Es gab sozusagen den Förderkreis. Die Stadt hat sich lange dagegen gesträubt und am Ende wird es jetzt eine Geschichte mit einem guten Ausgang, würden Sie das sagen?
Ja, es ist schon jetzt auf dem richtigen Weg, ohne Zweifel. Ja. Wir sind noch nicht am Ende. Wir müssen ja noch aufbauen. Wir müssen sozusagen die Innenausstellung, die Außenausstellung, wir haben die Konzepte, wir sind schon an der Umsetzung, aber wir müssen es noch tun. Und am Ende muss natürlich auch der Ort sich mit Leben erfüllen. Wir tun das ja jetzt alles für die Zukunft.
Ja, für die Zukunft. Und wir reden über die Vergangenheit. Braucht es diesen schwierigen Prozess, diesen Kampf? Es war ja wirklich, muss man sagen, eine politische Auseinandersetzung, um ins Bewusstsein der politisch Verantwortlichen, aber auch der Erfurterinnen und Erfurter, zu sagen, okay, das ist nicht nur eine normale Firma gewesen, das ist ein Ort der Täter und insbesondere nochmal ganz speziell, weil diese Firma ohne Not gehandelt hat und weil das ein guter Beleg dafür ist, wie Industrie und wie sozusagen ganz normale Menschen in den Massenmord, in dieses schwerste Verbrechen der Menschheit, würde ich mal sagen, eingebunden war. Hat es diesen Prozess gebraucht, diese harte Auseinandersetzung?
Offensichtlich hat es diesen Prozess gebraucht und ich denke schon, dass es jetzt diesem Erinnerungsort auch Tiefe gibt, dass man sich so dazu durchgerungen hat, dass jetzt die Stadtverwaltung ja auch in vielen Bereichen sich beteiligt, wie in anderen Dingen auch. Ich hätte mir auch nicht zu träumen gewagt, wie viel Aufwand es ist, sozusagen das dann auch verwaltungstechnisch umzusetzen. Ja, es hat offensichtlich diesen Prozess gebraucht.
Hat sich bei Ihnen was geändert, sozusagen in der Wahrnehmung? Sie haben sich ja, wie gesagt, seit wie vielen Jahren beschäftigen Sie sich?
Seit 2002.
Denn? 2002 schon. Da haben Sie angefangen, naja, ist eine Firma. Ist durch die Beschäftigung mit dem Thema, hat sich da Ihr Verhältnis sozusagen zu der Firma Topf und Söhne geändert? Sind da wirklich neue Erkenntnisse rausgekommen im Laufe der Arbeit?
Ja, also sozusagen die Beteiligung der Firma an diesem Menschheitsverbrechen war in den Grundzügen ja schon vorher klar. Ja. Was für mich wirklich neu ist, ist diese Vielschichtigkeit des Problems, dass eben zum Beispiel auch Kommunisten unmittelbar beteiligt waren. Wir wissen von einem Lüftungsmonteur, der in Auschwitz die Gaskammern ausgestattet hat und da war in dieser relativ starken kommunistischen Widerstandsgruppe war, der auch von seinen Genossen über 45 hinaus unterstützt wurde. Wir wissen von einem Menschen jüdischer Abstammung, sogenannter Halbjude, der offensichtlich tatsächlich von den Brüdern Topf vor der Gestapo-Verfolgung geschützt wurde, überhaupt erstmal aufgenommen wurde in den Betrieb. Der wusste von diesen Geschäften. Sein Vater starb in Auschwitz 1943, als diese Topföfen schon in Betrieb waren. Und der über 45 hinaus der Firma die Treue gehalten hat, sozusagen aus Dankbarkeit. Also es gab offensichtlich eine Betriebsgemeinschaft, die eben auch Menschen, die aus KZ-Haft kamen und aus der Arbeitslosigkeit zu Topf und Söhne integriert hat und die auch mitgemacht haben oder reingezogen wurden.
Das zeigt, das ist alles sehr komplex. Es gab nicht die bösen SS-Leute, die bösen Nazis, die natürlich böse waren. Und dann gab es die normalen Menschen, die ja nur Befehle befolgt haben, die bei der Wehrmacht waren und die ganzen Bürger, die auch nicht so allzu viel wussten. Also das Bild wird komplex und schwierig und auch sehr ambivalent.
Ja, naja, das Menschheitsverbrechen bleibt. Sozusagen der Hintergrund bleibt, aber die Fragen, die Irritation, wie es möglich war, dass sie mitgemacht haben, und zwar eben von den Unternehmern sozusagen bis runter in unterschiedlicher, in gestaffelter Verantwortung sozusagen zum Monteur in Auschwitz, diese Irritation verstärken sich, und das ist aber eigentlich das Interessante in dem Ort, dass eben so diese gängigen Bilder in Frage gestellt werden, man neu nochmal nachdenken muss und sich dann auch selber, glaube ich, eher angesprochen fühlt als ganz normaler Mensch heute, der eben sozusagen nicht, wo auch keine ideologischen Themen sozusagen oder Fragen Rolle spielen, sondern vielleicht einfach einen Job zu behalten oder eben mitzumachen oder das nicht übersehen zu wollen oder nicht übersehen und so weiter und so weiter.
Wir können ja eh nichts machen, der kleine Mann und die kleine Frau ist ja eh machtlos. Hm?
Was mich noch interessieren würde, gibt es denn eigentlich andere Firmen oder ähnliche Firmen, die sich auch mit der Infrastruktur der KZs befasst haben, jetzt abgesehen von Topf und Söhne?
Ja.
Kann man da Parallelen aufmachen, die vielleicht auch in anderen Orten Deutschlands angesiedelt sind?
Ja, also es gibt natürlich eine Vielzahl von Firmen, die diese Konzentrationslager, in der Regel waren das auch regionale Firmen, mit ausgestattet haben. Das ist ja so eine neuere Erkenntnis oder eine Erkenntnis, die man lange verdrängt hat. So rum. Aber dann gibt es natürlich auch mehrere Firmen. Insgesamt waren 11 Firmen an diesen Krematoren allein beschäftigt. Das war natürlich auch in Auschwitz jetzt, in diesen Großkrematoren, in diesen Todesfabriken. Das waren zum Teil auch regionale Firmen natürlich aus dem Umland. Das waren aber auch große deutsche Firmen. Es gibt die Konkurrenz von Topf und Söhne in diesem Bereich Ofenbau. Das war Cori aus Berlin. Also es ist schon so, dass Topf sozusagen ein besonders deutliches Beispiel dafür ist, weil sie eben wirklich in der Optimierung des Mordens in der Gaskammerausstattung beteiligt waren. Aber es ist nur ein Beispiel von vielen.
Aber natürlich deutlich und klar zu erkennen, weil deutlich wird, die haben ohne Not gehandelt. Die hätten das wirtschaftlich nicht gebraucht. Es gab auch nicht unbedingt einen politischen Druck. Also man kann sagen, die sind jetzt nicht von der SS oder vom Staat angewiesen worden, ihr müsst das machen, ansonsten verstaatlichen wir euch. Die haben ohne wirtschaftliche Not und ohne im Grunde politischen Druck gehandelt. Kann man das so vereinfacht sagen?
Das kann man so sagen, ohne Zwang und ohne ökonomische Not. Auf eigene Initiative, freiwillig und mit eigenen Vorschlägen.
Und dann haben wir wieder den Fall, das waren ja nicht unbedingt Monster, also das waren ja nicht irgendwie bösen SS-Offiziere, sondern das waren scheinbar ganz normale Menschen, die sehr gewissenhaft und sehr fleißig im Grunde gearbeitet haben und gute Arbeit machen wollten.
Ja. Genau. Also es gab sicher auch Unterschiede. Es gab zum Beispiel eine Konkurrenz zwischen Kurt Prüfer, der ja alle Öfen konstruiert hat, die dann in den Lager zum Einsatz kamen, und seinem unmittelbaren Vorgesetzten Fritz Sander, der mit Prüfers Arbeit nicht so zufrieden war und zwar eine eigene Technologie für die industrielle Verbrennung von Leichen entwickelt hat, auf eigene Initiative, diesen kontinuierlich arbeitenden Leichenverbrennungsofen für Massenbetrieb.
Und das war damals schon auch verboten. Es gab ja so eine Verordnung, dass man immer nur eine Leiche im Grunde verbrennen darf, wenn jemand stirbt, eine Leiche und sozusagen dieses massenhafte Verbrennen, war damals schon eigentlich gegen das Gesetz?
Ja, es gab also 1934 wurde das Reichsfeuerbestattungsgesetz beschlossen. Das war sozusagen das erste reichsweite Regelung zu dieser Frage. Vorher war auch die Feuerbestattung nur in einzelnen Ländern erlaubt. Und dieses Gesetz war kein Nazi-Gesetz, obwohl es 34 verabschiedet wurde, sondern hat diese ganzen Pietätstandards der jahrzehntelangen Diskussion vorher zusammen sozusagen geführt. Und da waren verschiedene Dinge vorgeschrieben, wie zum Beispiel die Einäscherung, also natürlich nur ein Leichnam im Sarg, in heißer Luft, nicht direkt verbrannt. Die Asche muss immer identifizierbar sein und auch ganz wichtig, sozusagen der und die Betreffende, der verstorben ist, oder eben seine Angehörigen, muss entscheiden, welche Art der Bestattung, Erd- oder Feuerbestattung.
Das heißt, das hätten auch die Konstrukteure und die Mitarbeiter dieser ganz normalen Firma, hätten das wissen können. Denen musste also klar sein, dass sie tatsächlich Gesetze brechen.
Das wussten sie. Sie waren ja Marktführer in diesen pietätvollen Feuerbestattungsöfen in der Weimarer Republik. Und sie haben natürlich auch im Krieg bis 1945 pietätvolle Feuerbestattungsöfen geliefert, zum Beispiel 1940 nach Arnstadt. Also es gab ja weiter diesen normalen Betrieb sozusagen für die Menschen außerhalb der KZs. Die wurden auch nach dem Tod sozusagen in der würdigen und legalen Weise behandelt. Und es wurde eben sozusagen eine andere, es gab eine andere Sorte Menschen, die in den KZs, dann wurde plötzlich von kriegsbedingt gesprochen, in den Sammellagern herrschen andere Bedingungen, es geht um hygienische Fragen, man hat so verschiedene Argumente sozusagen sich selber zurechtgelegt. Aber man wusste genau, dass es eben völlig illegal ist, dass es nicht dieser gesetzlichen Grundlage entspricht.
Wie ist denn die Firma überhaupt an diese Aufträge rangekommen? Gab es da offizielle Ausschreibungen oder lief das über inoffizielle Kontakte ab?
Also wir wissen über diese Anfangszeit sehr wenig, weil die Bauleitungsakten von Buchenwald, wo es ja begonnen hat, bei dem Luftangriff 44 zerstört wurden. Wir wissen, dass es eine, wir kennen eine Zeichnung vom Mai 1939 von Kurt Prüfer für einen fahrbaren Verbrennungsofen, auch schon illegal. Und diese Öfen wurden dann im November in Buchenwald aufgestellt. Es wird wohl so gewesen sein, dass die SS, die wollte schon gerne schon länger die Leichenverbrennung in die Lager verlegen. Ab Beginn der Konzentrationslager wurden ja die Verstorbenen und die Ermordeten in die städtischen Krematorien gebracht.
Die wurden weggefahren, transportiert.
Von Buchenwald aus zum Beispiel nach Weimar. Und diese Situation wurde immer unhaltbarer. 38, 39 war sozusagen schon das Weimarer Krematorium mit Toten aus Buchenwald überlastet. Das war natürlich auch eine bestimmte Öffentlichkeit. Es sollen Leichen unterwegs verloren gegangen sein. Man hatte Einblick, andere sahen den Zustand dieser Leichen. Und deswegen wollte die SS gerne die Leichenverbrennung in die Lager verlegen. Aber auch das ist eine illegale Sache. Ein Krematorium kann nur eine Stadt betreiben oder eine Gemeinde, sodass also erst nach Kriegsbeginn die SS offensichtlich das intern auch sich erlaubt hat oder möglich wurde, dass Krematoren direkt in den Lagern erstellt wurden. Aber das war schon vorbereitet, also von Mai 39. Und es wird wohl so gewesen sein, dass einfach verschiedene Firmen von der SS angesprochen wurden. Kurt Prüfer sagt selber, die SS und auch Ludwig Topf sagt es dann, die SS wäre quasi auf sie zugekommen, weil in Buchenwald eben diese Ruhrepidemie ausgebrochen sei und die Topföfen in Weimar im Krematorium der Stadt waren ja auch von Topf. So dass man sozusagen einfach da jetzt schon im Geschäft war und es dann gleich mit erledigt hat.
Was wussten die Erfurterinnen und Erfurter von der Firma Topf und Söhne? Und damit und unter anderem damit beschäftigt sich Dr. Annegret Schüle, die Projektleiterin für den Erinnerungsort Topf und Söhne. Jetzt sind ja neue Filme aufgetaucht, Frau Dr. Schüle, die zeigen, wie die Firma auch sozusagen ihre Öffentlichkeitsarbeit macht und wie sie feiern und so weiter. Neue Dokumente, Filme. War das überraschend, dass sowas dann noch auftaucht nach so vielen Jahren?
Ja, natürlich. Also es sind immer die wichtigsten und wertvollsten Dinge und Funde passieren immer per Zufall, das ist meine Erfahrung, weil sie da auftauchen, wo man sie nicht vermutet. Natürlich ist es für uns, die wir jetzt auch den Erinnerungsort ausstatten und einen Film machen, der so die Ausstellung ergänzt, auch mit dem Gelände vor dem Abbruch, natürlich wertvoll, solche Bilder zu haben und bewegte. Und auch die Filme selber sind aussagekräftig.
Was zeigen denn die Filme?
Das sind zwei offensichtlich Amateurfilme, vermutlich von einem Mitarbeiter, weil er sehr näher rankommt an das Geschehen. Das eine zeigt den 1. Mai-Umzug der Belegschaft und der Firmenspitze 1937. Da sieht man, wie die quasi aus dem Gelände gehen, den Sorbenweg lang. Dann, also es hieß ja damals noch Dreisestraße bis 1945.
Wie hieß das?
Dreisestraße.
Okay.
Nach dem Gewehrerfinder aus Simmerda. Dem Hinterlader-Gewehrerfinder und der erste gefechtsfähige Hinterlader.
Ah, okay, was Sie alles wissen. Also,
ja, darüber habe ich auch ein Buch geschrieben, zufällig über Simmerda, über diese Werksgeschichte vom Büromaschinenwerk und die kommt, ist dadurch entstanden, dieses Werk, das Büromaschinenwerk, was den ersten PC, der DDR-PC 1715 dann gemacht hat, durch diese Gewehrerfindung in den 1830er Jahren, dass dann 1841 diese Gewehrfabrik gegründet worden.
Das kommt alles wie aus dem Gewehr geschossen.
Naja, weil das nun mal, da habe ich auch ein paar Jahre dran gesessen. Egal, jetzt hierfür auf jeden Fall ist es schon spannend dass, oder witzig, dass es jetzt Dreisestraße hieß bis 45, jetzt Sorbenweg, die kommen also da raus als Belegschaft. Vorne ist sozusagen so eine HJ-Musikgruppe, danach kommen ein paar SA-Leute. Man sieht also sehr wohl diese ganze politische Konfiguration. Dann kommt, was für uns auch ganz spannend ist, als erster, bevor die Firmenleitung auftaucht, ein Herr, der mit großer Wahrscheinlichkeit Kurt Prüfer ist, der nicht als Ofenbauingenieur da vorne vor der Werksleitung marschiert, sondern als Betriebsobmann der Deutschen Arbeitsfront, was er bis 1937 war.
Betriebsobmann der Deutschen Arbeitsfront, ja. Das klingt ja gruselig.
Naja, diese Deutsche Arbeitsfront war ja sozusagen der Ersatz, in Anführungszeichen, für die aufgelösten Gewerkschaften und war eine NS-Organisation, die Belegschaft und Firmenleitung in einer Betriebsgemeinschaft, also die Volksgemeinschaft auf den Betrieb runtergerechnet, vereint hat. Und er war ja auch in der NSDAP wie die Brüder Topf. Er war eben DAF-Obmann. Und das war ein politischer Posten. Es gibt von ihm keine politischen Hinweise, sozusagen Nazi-Rede. Sein Nachfolger macht es dann sehr wohl. Aber er marschiert deshalb offensichtlich ganz vorne. Dann kommt die Werksleitung. Und man sieht, haben die gesamte Belegschaft lang marschieren. Also sind insgesamt 6 Minuten.
Bei einem Nazi-Aufmarsch im Grunde. Also
ja, das war sozusagen wie zu DDR-Zeiten dann später auch, dass man sich in den Betrieben offensichtlich gesammelt hat und dann zu einem zentralen Platz ging am Tag der Arbeit.
Am Tag der Arbeit, den haben natürlich die Nazis auch vereinnahmt. Konnten die Erfurterinnen und Erfurter wissen, was bei Topf und Söhne läuft, dass die wirklich die Massenvernichtung der europäischen Juden und der anderen Menschen, die in den Lagern waren, in den Vernichtungslagern, dass die Öfen dafür konzipiert und gebaut haben?
Also die Erfurter konnten, so allgemein kann man es nicht sagen, die Erfurter konnten bis 1945 das nicht wissen, weil das natürlich nicht öffentlich kommuniziert wurde in der Presse. Wer es wissen konnte, wer es wusste, waren natürlich die unmittelbar Beteiligten und es waren aus allen Abteilungen bis hin zum Versand oder Abrechnung und so weiter Einzelne, weil das nicht geheim gehalten wurde. Wer es auch wissen konnte, darüber hinaus waren die Mitarbeiter im Betrieb, weil die SS da ein- und ausging. Also man konnte sich schon zusammenrechnen oder mal auch nachfragen, was da los ist. Und weil zum Beispiel auch solche transportablen Öfen zurückkamen in Betrieb, die waren ja auch völlig illegal. Also man erzählt sich dann, also ich habe mit Menschen gesprochen, die nach 45 eben noch Kontakt hatten mit den damals Beschäftigten, dass da noch Knochenreste drin gewesen sein sollen. Also sowas war auch sichtbar.
Ach, das heißt, die wurden für, also mobil transportiert, ja. Da wurden Leichen verbrannt und dann kamen die wieder zurück, genau, an einen anderen Ort und dann waren da noch Menschenknochen drin.
So wird es erzählt, ja.
Wie viele Mitarbeiter hatte denn die Firma Topf und Söhne zu der Zeit ungefähr?
Die hatte 1939 1150, also ein großer Betrieb für Erfurt und dann ging es wieder runter, auch kriegsbedingt natürlich, dann ging man so auf 800, 900 und davon waren aber mehrere hundert Zwangsarbeiter. Die hatten sie ja auch und weil eben natürlich die deutschen Arbeiter sozusagen eingezogen wurden.
Ja, das heißt, die Mitarbeiter in dem Betrieb Topf und Söhne hätten das wissen können, was da passiert.
Ja, also es ist immer schwierig jetzt im Nachhinein solche allgemeinen Aussagen, ob alle hätten das wissen können, aber wer sozusagen die Augen aufgemacht hat und gerade auch diese Kommunisten, die dann 45 im Betriebsrat waren, das waren ja politisch bewusste Leute, die waren selber im KZ, also die hätten das wissen können.
Wir könnten ewig weiter plaudern, denn das ist ja so ein Thema, was sich nicht erschöpft, was auch interessant ist und wo immer wieder neue Sachen ans Tageslicht kommen und wo es am Ende auch wieder einen Bezug zu uns gibt, nämlich der Frage, ich kann doch eh nichts machen, ich kann doch eh nichts tun und es ist legitim, dass ich mich um mein persönliches Glück, um meine Familie, um mein Fortkommen kümmere und alles andere ist schwierig zu sagen. Ist das der Bezug zum Heute, zu der verbreiteten Haltung, naja, ich kann doch eh nichts machen und was interessiert mich, was die anderen machen und die da oben machen doch eh, was sie wollen und ich habe keinen Einfluss?
Ja, ich denke schon, dass natürlich jeder täglich Entscheidungen trifft mit unterschiedlichen Konsequenzen, aber die Frage, dass er Verantwortung für das übernimmt, was er bewirkt mit seinem Tun, das stellt sich natürlich für jeden.
Das wird Teil der museumspädagogischen Arbeit sein. Ab wann wird denn die Gedenkstätte, der Erinnerungsort eröffnet werden?
Also, wir wollen einziehen im Juli, vielleicht wird es Anfang August. Dann werden wir von innen her das aufbauen. Die ersten Veranstaltungen gibt es im September. Wir werden also dann auch schon einen großen Veranstaltungs- und Seminarraum haben. Zum Beispiel der Geschichtsverein von Erfurt möchte dann gerne zu Topf und Söhne was hören. Die Filme werden dann nochmal vorgestellt. Wir werden dann auch schon Schulklassen empfangen können. Jetzt schon machen wir Baustellenführungen. Das ist aber ein bisschen schwieriger, eben aus sozusagen Sicherungsgründen, dass das nicht mit Jugendlichen passiert. Die offizielle Eröffnung mit der fertigen Außenausstellung, Innenausstellung und pädagogischen Ausstattung soll am 27. Januar 2011 sein.
27. Januar 2011, dann wird sozusagen die Dauerausstellung Topf und Söhne, die Ofenbauer von Auschwitz drin sein und Techniker der Endlösung wird weiter sozusagen als Wanderausstellung bleiben.
Nein, also das ist ja eine Ausstellung, die heißt Techniker der Endlösung, Topf und Söhne, die Ofenbauer von Auschwitz.
Ach so.
Das ist sozusagen eine Wanderausstellung, die 2005 im Jüdischen Museum in Berlin eröffnet wurde und die von der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora erarbeitet wurde. Da war ich im Ausstellungsteam. Und Die wandert jetzt noch. Die letzte Station ist Oslo. Da wird am 10. März eröffnet im Technischen Museum Norwegens. Und diese Ausstellung wird deutlich erweitert, vor allem um Elemente der Vor- und Nachgeschichte. Wir haben jetzt natürlich das historische Gebäude, das Originalhaus. Wir gehen auch an die Wände. Wir haben viel mehr Fotos jetzt noch sozusagen recherchiert, die wir dort einsetzen können. In dem Sinne wird diese Wanderausstellung zur Dauerausstellung innen mit starker Ergänzung und zum Teil auch punktuell aktualisiert.
Aus der Wanderausstellung wird eine Dauerausstellung, die erweitert wird.
So einfach.
Jetzt habe ich
und
das
es
auch
gibt
verstanden.
Eine Außenausstellung, ja. Neu.
Neu konzipiert und den Verlauf und alles zum Projekt kann man sich seit neuestem anschauen auf einer neuen Internetseite topfundsöhne.de, alles durchgeschrieben topfundsöhne.de, Söhne natürlich mit OE, ein Link auf radiofrei.de und da kann man sagen zur Idee, zu den Konzeptionen, zur Architektur und auch zum Fortgang der Bauarbeiten alles nachlesen?
Ja, genau. Diese wird also immer wieder aktualisiert. Wir haben die Ausstellung auch nochmal, die Wanderausstellung sozusagen, dort vorgestellt. Wir haben die Geschichte des Ortes. Der Förderkreis ist repräsentiert. Und alles, was so neu passiert, kann man dann auch dort nachlesen.
Alles zu verfolgen auf topfundsöhne.de. Frau Unterkühle, ich danke Ihnen für das Gespräch. Alles Gute für Ihre Arbeit. Und ich bin gespannt auf Ihr Buch, denn Sie schreiben noch ganz nebenbei ein 400-Seiten-Buch über die Firma, was im Herbst hoffentlich rauskommt.
Ja, wir arbeiten daran.
Ja. Viel Spaß damit, aber viel Freude damit und alles Gute für Ihre Arbeit.
Dankeschön.
Tschüss.